durch die Bibel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee. Am Mikrofon Pastor Hugo Danke. Heute beginnen wir unsere biblische Betrachtung mit dem ersten Buch Mose, mit dem ersten Kapitel ab Vers 1 bis Vers 13. Und jetzt wollen wir noch einmal zu dem ersten Vers des ersten Buch Mose zurückkommen. Dort heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich denke, so Dr. McGee, das ist ein majestätischer, ein genialer Vers. Ich bin davon überzeugt, dass dieses die Tür ist, durch die man in die Bibel hineingehen muss. Wir müssen und wir dürfen glauben, dass Gott der Schöpfer ist. Gottes Wort sagt uns, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Am Anfang also schuf Gott Himmel und Erde. Und so werden dann auch die Verse 1 und 2 traditionell als Hinweis auf den tatsächlichen Beginn der Materie verstanden. Von daher wurden sie dann auch oftmals als Teil des ersten Tages angesehen. Jedoch das Vokabular wie auch die Grammatik dieses Abschnitts erfordern eine eingehendere Untersuchung. Und so werden uns die Motive und die Struktur des Schöpfungsberichtes in diesen ersten beiden Versen vorgestellt. Dass also das Universum Gottes schöpferisches Werk ist. Und das wird durch die Feststellung, Gott schuf Himmel und Erde in vollkommener Weise ausgedrückt. Also am Anfang. Und das ist ein Anfang, für den man kein Datum festlegen kann. Wir können vermuten, dass es sich vielleicht vor Millionen oder Milliarden von Jahren so war. Aber ob das stimmt, das weiß niemand. Und die vielen Jahre werden von den Vertretern der Evolutionstheorie nur deshalb vermutet und verbreitet, weil ein Evolutionsprozess stets eine sehr lange Zeit voraussetzt. Der Mensch weiß es jedenfalls nicht. Am Anfang schuf Gott. Und das Wort schuf ist die Übersetzung des hebräischen Wortes bara. Und dieses Wort bedeutet, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Und so wird dieses Wort bara im ersten Kapitel im ersten Buch Mose auch nur dreimal gebraucht, wo es uns von drei Schöpfungstaten berichtet. Erstens, die Schöpfung aus dem Nichts am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und zweitens die Erschaffung des Lebens. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, was da lebt und webt, in Vers 21. Und drittens die Erschaffung des Menschen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, in Vers 27. Aber ob nun der Begriff bara, das heißt erschaffen, allein die Schöpfung aus dem Nichts heraus bedeutet, das kann nicht unbedingt gesagt oder von daher allein auf diesen Gedanken eingeschränkt werden. So in Kapitel 2, Vers 7. Auf jeden Fall aber betont dieser Ausdruck, dass das, was gebildet wurde, neu und vollkommen war. Und dieser Begriff wird überall in der Bibel nur in Verbindung mit Gott als dem Handelnden gebraucht. Von daher stellt die theistische Evolution keine Lösung dar. Sie versucht, die Schöpfung bis zur Zeit des Menschen nachzuvollziehen, und dann betrachtet sie Adam und Eva als Produkte irgendeines Evolutionsprozesses. Die theistische Evolution betrachtet auch die Tage im ersten Kapitel als Zeitperioden, und zwar als sehr lange Zeitperioden. Ich denke aber nicht, dass das stimmt, so Dr. McGee. Gottes Abgrenzung der Schöpfungstage mit den Worten »Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag« und so weiter macht uns klar, dass Gott gar nicht lange Zeitperioden meint, sondern dass er von wirklichen 24-Stunden-Tagen redet. Gott schuf Himmel und Erde. Das aber unterstreicht, dass die Erde von der übrigen Schöpfung getrennt betrachtet wird. Und weshalb eigentlich? Nun, die Erde ist die Heimat des Menschen. Dorthin sollte er kommen. Und wir haben sicherlich ein großes Interesse an dem Menschen, weil wir zu dieser Schöpfung gehören. Wir können also erkennen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass wir, Sie und ich, Geschöpfe sind, Geschöpfe Gottes sind. Und als Geschöpfe Gottes sind wir unserem Schöpfer gegenüber auch verantwortlich. Vor Jahren sagte der Forscher Herbert Spencer, die allgemeinsten Formen, in die sich die Manifestationen des Unbegreiflichen einteilen lässt, sind Zeit, Raum, Materie, Kraft und Bewegung. Das sind seine Einteilungskategorien. George Dewey Blomgren, ein hervorragender Seelsorger, sprach vor Jahren einmal mit einem Armeefeldwebel. Und dieser Armeefeldwebel hatte Jura studiert und Blomgren versuchte, mit ihm über den Glauben zu reden. In diesem Gespräch erwähnte der Feldwebel dann auch den Namen von Herbert Spencer. Und deshalb erwiderte Blomgren, wussten Sie eigentlich, dass beide, nämlich die Bibel wie auch Spencer, dasselbe wichtige Schöpfungsprinzip lehren? Der Feldwebel war über die Behauptung sehr erstaunt und fragte, wieso eigentlich? Und Blomgren antwortete, wissen Sie, Spencer redet von der Zeit, von dem Raum, von der Materie, von der Kraft und von den Bewegungen. Und in den ersten beiden Versen des ersten Buch Moses, der Genesis, heißt es, am Anfang, und das ist die Zeit, schuf Gott Himmel, das ist der Raum, und die Erde, das ist die Materie. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes, das ist die Kraft, schwebte, das ist die Bewegung, auf dem Wasser. Und wissen Sie, der Forscher Spencer brauchte 50 Jahre, um dieses Gesetz zu entdecken. Hier aber ist es in der Bibel in den ersten 50 Sekunden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich denke, es ist sehr interessant, dass Gott diese wichtigen Prinzipien in den ersten beiden Versen des ersten Buch Moses niedergelegt hat. So Dr. McGee. Und von daher ist es wichtig für uns, dass wir das auch erkennen. Zu Vers 2. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und nun beschreibt der zweite Vers ein Chaos. Es heißt, die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Ganz offensichtlich gehören Satzteile von Vers 2 als Bedingung zu dem dritten Vers, indem sie den Zustand der Welt schildern, als Gott sie zu erneuern begann. Es war ein wüstes Chaos der Leere und der Finsternis. Es ist jedem doch klar, dass solche Verhältnisse nicht das Ergebnis von Gottes schöpferischem Werk sein können. Sie sind also viel mehr als ein Anzeichen für die Sünde und dem Gericht Gottes anzusehen. Sodann beginnt Gottes Reden, das die Schöpfung ins Leben rief in Vers 3. Die Elemente, die wir in Vers 2 finden, werden in der Schöpfung ersetzt, indem das Licht schließlich die Finsternis vertreibt. Der Ausdruck wüst und leer, Tohu Wabohu, gibt uns offensichtlich den Aufbau von Kapitel 1 wieder, in dem zunächst das Gestalten Gottes statt der Wüste und dann das Füllen der leeren Erde beschrieben wird. Einige Ausleger haben hier nun eine Zwischenstufe der Schöpfung sehen wollen, das heißt, dass das Werk der Schöpfung in Vers 2 schon begonnen hatte, aber noch nicht abgeschlossen worden war. Also, dass es später in den gegenwärtigen Zustand umgestaltet wurde. Aber diese These wird weder durch die Satzlehre noch durch die Wortwahl gestützt. Und wieder andere Ausleger sehen eine Kluft zwischen den ersten beiden Versen. Dazwischen liegt für sie der Fall Satans und der Eintritt der Sünde in die Welt, durch die das Chaos schließlich verursacht wurde. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass sich Vers 1 auf einen relativen Beginn und nicht auf den absoluten Beginn bezieht. Das restliche Kapitel würde uns in diesem Fall von der Schöpfung des Universums berichten, wie es der Mensch versteht, nicht aber von dem eigentlichen Beginn aller Dinge im Gesamtplan Gottes. Die Verse 1 und 2 würden die Einleitung zu dem Beginn aller Dinge bilden. Der Fall Satans und der Eintritt der Sünde in Gottes ursprüngliche Schöpfung müsste dann vorher stattgefunden haben. Und wie gesagt, obwohl diese Aussage besonders in den letzten Jahren in Misskredit gebracht wurde, bin ich der Überzeugung, dass zwischen den Versen 1 und 2 eine große Katastrophe stattfand. Soweit ich sehen kann, gibt es eine Fülle von Belegen dafür, erklärt Dr. McGee. Betrachten wir uns zunächst einmal die ungeheure Schöpfung. Aber irgendetwas ist dann mit ihr passiert. Und die Reise des Menschen zum Mond zeigte, dass dort nichts anderes anzutreffen war als eine Einöde. Aber wie ist es dazu gekommen? Es muss eine Katastrophe über die Schöpfung Gottes eingebrochen sein. Das wird uns nun besonders im Hinblick auf die Erde deutlich gemacht. Denn die Erde ist jener Ort, wo der Mensch lebt, und so wird die Erde als wüst und leer beschrieben. Die Aussage, es war finster auf der Tiefe, ist natürlich ein Hinweis auf die Abwesenheit Gottes. Aber auch die Feststellung wüst und leer ist eine sehr interessante Ausdrucksweise. Denn wüst ist das hebräische Wort Tohu, was Ruin und freier Raum bedeutet. Und leer ist das hebräische Wort für Bohu, was bedeutet Leere. Und durch den Propheten Jesaja erfahren wir jedoch dazu Folgendes. Denn so spricht der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. So in Jesaja Kapitel 45, Vers 18. Hier sagt Gott also, dass er die Erde nicht geschaffen hat, dass sie leer sein soll. Und das hebräische Wort Tohu ist also dasselbe Wort wie hier im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 2. Gott hat die Welt von daher nicht wüst und leer erschaffen. Gott hat das Weltall als Kosmos erschaffen und nicht als Chaos. Er schuf die Welt nicht Tohu Wabohu, sondern sie wurde ein Tohu Wabohu. Gott gestaltete die Erde so aus, dass sie bewohnt werden konnte. Doch dann geschah etwas, und Gott kam zu diesem Wrack, und er machte daraus einen für die Menschheit bewohnbaren, wunderschönen Ort. Und unsere bisherige Erforschung des Weltraums hat gezeigt, dass wir als Menschen in einem Universum wohnen, in dem nur die Erde für das menschliche Wesen bewohnbar ist. Und ich bin davon überzeugt, so Dr. McGee, dass uns das erste Buch Mose sagen will, dass diese Erde wüst und leer wurde und dass sie genauso unbewohnbar war wie der Mond, als der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Ich also bin davon überzeugt, dass diese große Katastrophe über das gesamte Universum kam. Aber worin bestand wohl diese Katastrophe? Wir können es nur vermuten. Aber ich denke, dass es schon vor Adam eine Kreatur, ein Geschöpf gab. Und es sieht so aus, als hinge das all mit dem Fall Luzifers zusammen, dem Morgenstern, aus dem Satan der Teufel wurde, wie wir ihn heute nennen und auch kennen. Das alles spielt hier eine Rolle. Doch Gott hat uns nichts Näheres dazu gesagt. Tatsache aber ist, dass er uns im ersten Kapitel dieses Buches nur sehr, sehr wenige Einzelheiten darüber mitgeteilt hat. Und der Geist Gottes schwebte. Und das Wort für schweben bedeutet brütet, wie eine Henne, die auf ihren Küken brütet. Er brütete auf der Wasserfläche, und der Heilige Geist begann hier einen Dienst, den er seither immer wieder fortgesetzt getan hat. Er bewirkt Erneuerung. Das heißt, er bewirkt die Neuschöpfung. Er tritt in Erscheinung und er macht alles neu. Genau das ist es, was er auch für uns tut. Und Sie werden sich daran erinnern, dass der Herr Jesus sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und nicht nur das, sondern ihr müsst aus dem Geist geboren werden. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. So im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 5. Wir hatten in Vers 1 vom Bau des Universums gehört, von der Erschütterung der Erde in Vers 2. Und jetzt kommen wir zu der Ausformung der Erde in 6 Tagen in den Versen 3 bis 31. Und ich persönlich glaube, dass wir es hier mit dieser Entwicklung zu tun haben, betont Dr. McGee. Es gibt mehrere Punkte, auf die ich Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerne aufmerksam machen möchte. Im 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 11 heißt es, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Es wird nichts in diesem Vers von einer Erschaffung gesagt. Es heißt vielmehr gemacht. Und das besagt, dass Gott das alles genommen hat, was schon geformt war, und in diesen 6 Tagen erschafft er es nicht, sondern er macht es neu. Eigentlich, er erschuf es wieder. Er arbeitete mit der Materie, die schon existierte. Er machte etwas Neues aus der Materie, die von ihm wahrscheinlich schon vor unzähligen Jahren zuvor ins Dasein gerufen wurde. Gott erschuf Leben und er brachte es auf die Erde und er erschuf den Menschen für diese Erde. Das ist das Lebewesen, das uns interessiert, weil wir, Sie und ich, zu diesen Geschöpfen gehören. Und das macht den Schöpfungsbericht für uns heute so ungeheuer wichtig. Zu Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Das Modell für jeden der Schöpfungstage wird hier deutlich. Erstens das erschaffende Wort. Zweitens der Bericht über dessen Wirkung. Drittens Gottes Bewertung des Erschaffenen als gut. Viertens gelegentlich die souveräne Namensgebung. Und fünftens die Zählung eines jeden Tages. Und zu dem Begriff Tag gibt es zahlreiche unterschiedliche Interpretationen. Die einen sagen, dass sich die Schöpfungstage auf ausgedehnte geologische Zeitalter vor dem Dasein des Menschen auf der Erde beziehen. Wieder andere erklären, dass dieses 24 Stundentage sind, in denen Gott seine schöpferischen Taten offenbarte, die aber schon vorher geschehen waren. Und wieder andere Ausleger sagen, die Tage sind wörtlich zu nehmende 24-Stunden-Tage des göttlichen Handelns. Zugunsten der dritten Sichtweise spricht dann auch die Tatsache, dass der Begriff Yom zusammen mit dem Ordnungszahlenadjektiv, nämlich erster, zweiter und so weiter, einen 24-Stunden-Tag bezeichnet, wo immer sich diese Konstruktion im Alten Testament wiederfindet. So liegt zum Beispiel auch das vierte Gebot im 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 11, diese Auslegung nahe. Und Gott sagte, es werde Licht. Und genauso geschah es dann auch, es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag, so in den Versen 4 und 5. Und ich bin davon überzeugt, dass das ein 24-Stunden-Tag gewesen sein muss, so Dr. McGee. Und beachten wir, dass Gott sagte, es werde Licht. Und allein 10-mal in diesem Kapitel finden wir die Befehlsworte, es werde Licht, es werde eine Feste, es werden Lichte, es sammle sich und so weiter. Jemand hat diese 10 Befehle einmal die 10 Schöpfungsgebote genannt. Und Gott sprach, es werde Licht. Und noch etwas fällt auf. Hier wird zum ersten Mal berichtet, dass Gott sprach. Denn das sind seine ersten Worte, die uns in der Heiligen Schrift berichtet werden. Also Gottes erstes Schöpfungswort erzeugte Licht. Die Schönheit und die Majestät der Schöpfung durch Gottes Anordnung steht im erhabenen Gegensatz zu den bizarren Schöpfungsgeschichten der heidnischen Völker. Hier wird uns die Macht des Wortes Gottes demonstriert. Denn es war eben dieses Wort, das auch Israel motivierte, Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Das Licht war ein natürliches, also ein physikalisches Licht. Seine Erschaffung war ein unmittelbarer Sieg, weil das Licht die Finsternis vertrieb. Und die Begriffe für Licht und Finsternis sind in der Bibel auch Symbole für Gut und Böse. Hier nahm Gottes Werk seinen Anfang, das dann in dem kommenden Zeitalter seinen Höhepunkt erreichen wird. Dann, wenn es keine Finsternis mehr geben wird, und davon lesen wir dann in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 5. Israel sollte erkennen, dass Gott das Licht ist und dass die Wahrheit und der Weg bei ihm allein zu finden sind. In der Finsternis Ägyptens, so im 2. Buch Mose Kapitel 10 ab Vers 21, hatten sie das Licht und bei der Befreiung aus Ägypten folgten sie schließlich seinem Licht, so im 2. Buch Mose Kapitel 13 Vers 21. Zu Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel, und da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Gott sprach also weiter, es werde eine Feste. Und das hebräische Wort für Feste bedeutet so viel wie Luftraum, die da scheide zwischen den Wassern. Was aber besagt das? Nun, ich meine, Gott hat wohl die Wasser zuerst in der Vertikalen voneinander geschieden. Es gibt schließlich über uns Wasser und es gibt unter uns Wasser. Und das heißt, am zweiten Tag schied Gott durch eine gewölbte Ausdehnung, nämlich den Himmel, die Wasser der Atmosphäre vor den Wassern der Erde. Dies weist sicherlich darauf hin, dass zuvor eine intensive Feuchtigkeit die Erde einhüllte. Gottes Wort bewirkte hier also eine Trennung und eine Unterscheidung. Und da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so, so in Vers 7. Wie wichtig diese Scheidung ist, haben wir in der letzten Zeit erlebt, wenn wir in wenigen Augenblicken Unmengen von Regen erleben. Denn, dass da oben eine Menge Wasser vorhanden ist, das haben wir erlebt. Nun, Gott hat es so geordnet und er schied das Wasser oben von dem Wasser da unten. Und Gott nannte die Feste Himmel, und das ist nicht der Himmel, an den wir möglicherweise hier denken würden. Wissen Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, genau genommen gibt es drei Himmel, die in der Heiligen Schrift erwähnt werden. Der Jesus sprach von den Vögeln des Himmels, und ich meine, das ist der Himmel, der hier beschrieben wird. Dann gibt es die Sterne des Himmels, womit der zweite Himmel gemeint ist. Und dann gibt es noch den dritten Himmel, dort, wo Gott wohnt und thront. Die erste Ebene da oben ist sozusagen das Deck, wo die Wolken sind und wo die Vögel fliegen. Nun zu Vers 9. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Hier haben wir nun eine horizontale Trennung zwischen den Wassern. Zuerst wurde das Wasser, das da oben ist, von dem Wasser getrennt, das sich hier unten befindet. Jetzt wird das Wasser von dem Land, das heißt von der Erde, getrennt. Vielleicht sollte ich dazu bemerken, dass nichts Unwissenschaftliches daran ist, wenn uns gesagt wird, dass jeder Fleck der Erdoberfläche, auf dem wir heute leben, einmal vom Wasser bedeckt war. Das war offensichtlich ein Gericht, das irgendwann in der unendlichen Vergangenheit über diese Erde gekommen war. Aber wir wissen heute praktisch nichts mehr darüber. Was wir aber auch sagen mögen, das ist dann eine reine Spekulation. Wir sehen, Gott hat uns hierüber wirklich sehr wenig mitgeteilt. Aber was er uns gesagt hat, das ist genug, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm auch glauben können. Und Gott nannte das Trockene Erde. Worauf bereitet er sich nun vor? Es sieht so aus, als wollte er einen Ort zubereiten, an dem er den Menschen bringen kann. Ein Ort, der bewohnbar ist. Der Mensch ist kein Geschöpf aus dem Wasser, auch wenn es einige Ausleger der Evolution so meinen, nämlich, dass wir aus dem Meer kamen oder uns aus dem Seetank entwickelt hätten. Zu Vers 11. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Gott bescherte uns nun das Pflanzenleben, weil der Mensch bis zur Flut ein Vegetarier war. Der Mensch aß nichts anderes als Obst, Gemüse und auch Nüsse. Und die Ausgestaltung des Pflanzenlebens beendete dann den dritten Tag. Zu Vers 12. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und so wurde das trockene Land mit seiner Vegetation, mit seiner Pflanzenwelt am dritten Tag gebildet. Diese Vegetation ist ein Teil des geordneten Universums unseres Schöpfergottes. Von daher finden wir in der Bibel auch keinen zyklischen oder jahreszeitlichen Mythos, um das pflanzliche Leben zu erklären, wie dieses in anderen Religionen immer wieder der Fall ist. Gott selber setzte ein für allemal alles in Bewegung. Und während die Heiden an die Götter aus der Tiefe glauben, zeigt uns dieser Bericht, wer es war, der die Grenzen der Meere zieht und wer alles unter seiner Kontrolle hat, wie es auch in Hiob Kapitel 38 ab Vers 8 nachlesen können. Denn dort heißt es, wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach, wie aus dem Mutterschoß, als ich's mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze bestimmte mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und nun beenden wir unsere biblische Betrachtung im ersten Buch Mose. Und ich möchte mich für heute von Ihnen verabschieden und würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es dann heißt Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee. Unsere Sendung können Sie regelmäßig empfangen, also von montags bis freitags um diese Zeit. Die Hinweise auf die Wiederholung dieser Sendereihe entnehmen Sie bitte unserer Programmzeitschrift Antenne oder schreiben Sie uns. Und nun noch ein besonderer Hinweis. Möglicherweise ist Ihnen bekannt, dass von verschiedenen Bibelgesellschaften das Jahr 2003 zum Jahr der Bibel ausgerufen wurde. Und wir dachten, dass es eine besonders gute Gelegenheit ist, um andere auf die Sendereihe Durch die Bibel hinzuweisen. Aus diesem Grunde haben wir als kleine Unterstützung einen Taschenkalender gedruckt, den Sie Ihren Freunden, Bekannten, Verwandten dann weitergeben könnten. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn Sie von dieser Gelegenheit reichlich Gebrauch machen würden. Darum nutzen Sie die Gelegenheit und fordern Sie den Taschenkalender bei uns ab. Und wir sagen vielen Dank für Ihre Mitarbeit und für Ihre Unterstützung. Nun aber sage ich auf Wiederhören und Gott segne Sie reichlich. Ihr Hugo Danker.